Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Hören Sie zunächst einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche. Um den Leiter des Prager Vertretungsbüros in Brüssel, Zdeněk Werner, ist Anfang der Woche ein Skandal um Verschwendung öffentlicher Gelder entbrannt. Untersuchungen einer Kontrollkommission des Magistrats haben ergeben, dass Werner im Verlauf eines Jahres mehr als 20 Millionen Kronen, das sind fast 670.000 Euro, ausgegeben hat, wovon jedoch ein Großteil nicht für entsprechende Projekte verwendet worden sei. Außerdem fehlt laut dem Leiter der Kontrollkommission in der Brüsseler Vertretung eine angemessene Buchführung. Noch am Montag war man davon ausgegangen, dass Justizminister Pavel Rychetský am Dienstag von Präsident Václav Klaus zum Verfassungsrichter ernannt werden würde. Nachdem die Ernennung aufgrund einer Angina-Erkrankung des Präsidenten aber verschoben wurde, bleibt Rychetský vorerst als Minister im Amt. Regierungschef Wladimir Spiller hat dennoch am Montag jene Spekulationen bestätigt, denen zufolge der Vizevorsitzende der Anwaltskammer Wladimir Papesch neuer Justizminister werden soll. Große Nervosität hat am Dienstag den Beginn der Debatte des Abgeordnetenhauses über die von der Regierung beschlossene Finanzreform begleitet. Die Stimmung im Abgeordnetenhaus beeinflusste unter anderem die Nachricht, dass der sozialdemokratische Abgeordnete Hoydar aus der Parlamentsfraktion seiner Partei ausgetreten war. Somit haben die Abgeordneten der sozialliberalen Regierung mathematisch gesehen ihre bisherige Mehrheit von 101 zu 99 Stimmen verloren. Hoydar vertritt die Ansicht, die geplante Reform widerspreche teils den sozialdemokratischen Werten. Premierminister Spiller hingegen verteidigt den Kompromiss mit den Koalitionspartnern. Der Ex-Präsident der Tschechischen Republik, Václav Havel, hat am Mittwoch als erster Tscheche überhaupt den höchsten zivilen Orden der USA, die sogenannte Freiheitsmedaille, erhalten. Bei der Übergabe des Preises würdigte US-Präsident George Bush Havels Kampf gegen das kommunistische Regime. Bush erinnerte auch an Havels Bescheidenheit und Ausdauer sowie an die Tatsache, dass er zum Symbol des Umbruchs in der ehemaligen Tschechoslowakei wurde. Am Donnerstag hat das Abgeordnetenhaus in erster Lesung das von der Regierung vorgelegte Paket zur Reform der öffentlichen Finanzen mit knapper Mehrheit gebilligt. Über die endgültige Fassung der Gesetze wird das Unterhaus allerdings erst Ende September entscheiden. Durch die Reform sollen bis zum Jahr 2006 etwa 200 Milliarden Kronen, das sind rund 6,5 Milliarden Euro, eingespart werden. Soweit die Wochenschau von Radio Prag.
Diese Tage beginnt an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Prag wie jedes Jahr Ende Juli wieder die sogenannte Sommerschule für slawische Studien. Dabei handelt es sich um ein überaus traditionsreiches und renommiertes vierwöchiges Studienprogramm, das jedes Jahr von etwa 200 Studenten aus aller Welt absolviert wird. Inhaltlich besteht es in erster Linie aus tschechischem Sprachunterricht, jedoch kommen auch andere Aspekte wie etwa Geschichte und Kultur des Landes nicht zu kurz. Gerald Schubert berichtet im folgenden Schauplatz.
Schauplatz.
Am letzten Freitag im Juli reisen alljährlich etwa 200 überwiegend junge Menschen nach Prag, um Tschechisch zu lernen oder ihre bereits vorhandenen Sprachkenntnisse zu verbessern. Sie kommen buchstäblich aus aller Welt und ihre Motivationen, sich mit dem Tschechischen auseinanderzusetzen, sind großteils ganz unterschiedlicher Natur. Die meisten der Angereisten sind sogenannte interne Teilnehmer. Das heißt, sie quartieren sich in einem Studentenheim im 6. Prager Stadtbezirk ein, wo es bereits am ersten Abend Gelegenheit gibt, einige Bekanntschaften zu schließen. Der nächste Tag, also der Samstag, ist dann aber stets erst der richtige Startschuss für die sogenannte Letní škola slovanských studií, also die Sommerschule für slawische Studien. Da steht dann morgens zunächst ein festliches Eröffnungskonzert in der Spiegelkapelle des Prager Clementinums auf dem Programm und danach gibt es im Gebäude der Philosophischen Fakultät am Moldauufer einen großen Einstufungstest, mit dessen Hilfe die Studentinnen und Studenten später von den Organisatoren in die passenden Gruppen eingeteilt werden. Und abends findet dann im Speisesaal des Studentenheims eine kleine Feier statt, bei der man einander kennenlernt und die nach dem sozusagen offiziellen Programm nicht selten noch mit einem Streifzug durch das nächtliche Prag abgeschlossen wird, gemeinsam mit den neuen soeben gewonnenen Bekanntschaften. Eine nähere Beschreibung der Letní škola slovanských studií und ihres durchaus gewissen Veränderungen unterliegenden Teilnehmerkreises bietet uns Herr Dr. Jiří Pešička, der seit vielen Jahren an dieser Institution unterrichtet.
Die letní škola slovanských studií, also die Sommerschule für slawische Studien, ist eine regelmäßige Aktion, die jedes Jahr in Prag im August stattfindet und hat eine schon ziemlich lange Tradition. Wir können schon einige Dekaden Zeugen dieses Unternehmens sein. In diesem Jahr verwirklicht sich der 47. Jahrgang der Sommerschule. Und welchen Zweck hat es eigentlich? Also es dient vor allem den Leuten, die als Hauptobjekt ihres Interesses die tschechische Sprache haben. Also es ist vor allem für Lehrer, die Tschechisch unterrichten und Studenten, die Tschechisch lernen. In der letzten Zeit kann man auch spüren, dass nicht nur Leute, die so orientiert sind, ja, wie ich gesagt habe, aber auch Leute aus der praktischeren Sphären des Lebens zu uns kommen, ja, weil die Kontakte, die internationalen Kontakte mit der Welt, haben sich doch nach der samtenen Revolution weitaus verbreitet und abgeändert, haben eine neue Qualität gewonnen. Und es kommen zu uns auch Leute aus der Sphäre zum Beispiel der Ökonomie. Und sie haben auch ihr Interesse, ihre Kenntnisse in Tschechisch zu bessern und ihnen kann also dieser Kurs auch ganz gut dienen.
Die Kursstufen auf der Sommerschule entsprechen selbstverständlich den verschiedenen Niveaus der Teilnehmer. Die Anfängergruppen und die Gruppen für mäßig Fortgeschrittene sind dabei auch noch nach Herkunftsländern respektive Muttersprachen unterteilt. In den höheren Kursstufen ist dies dann freilich nicht mehr so, denn die Unterrichtssprache selbst ist dann bereits Tschechisch. Zusätzlich zum Sprachunterricht, der natürlich das ganze Spektrum von Grammatik, Wortschatzübungen, Lesen von Texten und Konversation umfasst, gibt es hauptsächlich für Teilnehmer mit besseren Sprachkenntnissen auch Vorlesungen über tschechische Geschichte, Kultur, aktuelle politische Probleme und so weiter. Einige dieser Vorlesungen werden dabei stets auf Englisch oder Deutsch gehalten, eben um auch Anfänger erreichen zu können. Am frühen Nachmittag endet dann stets das offizielle Kursprogramm an der Universität. Die Organisation der Letniškola ist da aber höchstens erst bei der Hälfte des täglichen Programmablaufs angekommen. Jiří Bešička.
Und dann, was am Nachmittag und am Abend geschieht, das ist ganz auf fakultativer Basis. Ja, es sind einerseits Spaziergänge durch Prag, verbunden mit heimatkundlicher Erklärung. Meistens und dann die Vorführungen von tschechischen Filmen zum Beispiel, dann die Proben aus der tschechischen Musik. Und sehr beliebt ist auch das, ja, woran ich auch selber aktiv teilnehme, und das sind die Singabende. Wir können nicht nur Volkslieder, sondern auch andere populäre Lieder. Ja, die Atmosphäre ist ganz ungezwungen dort, und es können auch ganz gute und warme Kontakte zwischen Menschen entstehen.
Bei der Letní škola slovanských studií handelt es sich, wie eingangs erwähnt, um eine sehr traditionsreiche Institution. Dieses Jahr wird bereits der 47. Jahrgang abgehalten. Während der kommunistischen Herrschaft in der ehemaligen Tschechoslowakei hatte die Letní škola, was die Freiheit der Lehre und die herrschende Atmosphäre betrifft, wohl etwas Janusköpfiges an sich. Denn einerseits bedeutete die Zusammenkunft von Menschen aus aller Welt an der Prager Universität dort an sich schon einen ansonsten relativ ungewohnten Freiraum, innerhalb dessen natürlich Kontakte geknüpft werden konnten, die für gewöhnlich nicht so leicht anzubahnen waren. Andererseits aber stand die Institution gerade deshalb auch unter aufmerksamer Beobachtung der Machthaber. Jiří Pešička erzählt von einem Vorfall, der damals bei den Verantwortlichen so ganz und gar keinen Gefallen gefunden hatte.
Ich persönlich erinnere mich an eine Affäre zum Beispiel mit einem amerikanischen Studenten, ja, der kurz nach dem Abschluss der Sommerschule, es war im Jahre 77, glaube ich, ja, und er ist unmittelbar, also Ende August, Anfang September nach München gekommen und er hat sich mit dem Sender Freies Europa kontaktiert und über das Geschehen hier in Prag berichtet. Ja, es war damals eine ziemlich heiße Affäre.
Die Geschichte aber endete freilich nicht mit der Samternen Revolution des Jahres 1989. Man braucht nur in das vergangene Jahr zurückzublicken, um die Letniškola wieder in einer schwierigen Situation zu finden. Denn die verheerenden Überschwemmungen im vorigen August blieben natürlich auch für sie nicht ohne Auswirkungen.
In den schwersten Tagen, wo Hochwasser in Prag war, mussten wir den sämtlichen Unterricht im Studentenwohnheim organisieren. Aber von den Teilnehmern wurde das alles sehr eigentlich vernünftig empfangen und wir hatten Angst zuerst, ja, dass sie abgeschreckt werden, ja, dass sie also vorzeitig Prag verlassen. Aber es gab keine solche Fälle eigentlich.
Die Hochwasserschäden in Prag sind mittlerweile längst beseitigt. Einem erfolgreichen Jahrgang der aktuellen Letniškola Slovanských studií sollte also nichts im Wege stehen. Mittlerweile sind sie ja alle wieder angereist, die Studentinnen und Studenten aus der ganzen Welt. Radio Prag wünscht den Organisatoren einen erfolgreichen Jahrgang. Und den Teilnehmern, denen wünschen wir gleich drei Dinge. Gute Lernerfolge, vier schöne Wochen in der tschechischen Hauptstadt und denen, die das wollen, viele neue Bekannte.
Bei Radio Prag geht es weiter mit dem Feuilleton und Jitka Mladková.
Vor einiger Zeit habe ich in meiner Mailbox einen elektronischen Brief aus Deutschland gefunden, der mit folgenden Worten eingeleitet wurde. Ich wende mich an Sie mit einigen Fragen über die auch bei uns immer noch bekannten Weltreisenden Hanselka und Sigmund. Mein Großvater gab mir ihre Reiseberichte, als ich noch ein kleiner Junge war. Es war ein langer Brief, aus dem eindeutig hervorging, wie sich seinem Absender die erwähnte Lektüre tief im Gedächtnis eingeprägt hat. Doch nicht nur um Erinnerungen ging es. Der mittlerweile zum Familienvater gewordene Bewunderer der berühmten tschechischen Globetrotter hat uns einen ganzen Katalog von Fragen geschickt. Ihre Beantwortung setzte jedoch detaillierte Kenntnisse voraus, über die weder ich noch meine Kollegen verfügten. Das Recherchieren wiederum müsste echt mühsam sein, dachte ich mir. Und so kam es, als ich kürzlich auf Reisen durch Südmähren war, dass ich einen Abstecher nach Zlín machte und dort nach vorheriger Anmeldung, versteht sich, an der Tür der Villa von Miroslav Sigmund klingelte. Nun stand mir der Mann gegenüber, der gemeinsam mit dem im Vorjahr verstorbenen Jiří Hanselka insgesamt 18 Reiseberichte schrieb, die in 11 Sprachen übersetzt wurden und in einer Gesamtauflage von über 6 Millionen erschienen sind. Fast 3 Stunden lang konnte ich den mal mit Enthusiasmus, mal nachdenklich oder aber auch mit etwas Nostalgie präsentierten Erinnerungen des 84-jährigen Miroslav Sigmund lauschen. Es war dies natürlich nur ein winzig kleiner Ausschnitt aus den unzähligen faszinierenden Begegnungen mit Menschen verschiedenster Kulturen und mit der oft auch unberechenbaren Natur. Doch auch diese kurze Zeit reichte mir, um zu verstehen, dass dieser charismatische Mann Zeitzeuge einer Welt ist, die es nicht mehr gibt, in Afrika, Lateinamerika und anderswo. Den ersten Zeitwandel jedoch erlebten Sigmund und Hanselka im eigenen Land. 1947 sind sie aus einer noch demokratischen Tschechoslowakei zu ihrer ersten Weltreise aufgebrochen. 3 Jahre später sind sie in ein totalitäres Land zurückgekehrt. Warum? Auf diese Frage gab mir mein Gastgeber, der er sich eindeutig zu den vom Gründervater der Vorkriegs-Tschechoslowakei T.G. Masaryk definierten Lebenswerten bekennt, eine simple Antwort. Wir hatten ja hier unsere Familienangehörigen und die Verpflichtungen gegenüber der Autofirma Tatra Kopřivnice, die die Reise gesponsert hat. 1964 schrieben Sigmund und Hanselke aufgrund ihrer Sibirienreise den bekannten Bericht Nummer 4. Die wahrheitsgetreu geschilderte Realität in der damaligen Sowjetunion schockierte die Staats- und Parteiführungen in Prag und Moskau. Doch wagte man es nicht, die im In- und Ausland höchst populären Weltreisenden entsprechend den damaligen Gepflogenheiten kurzerhand zu verhaften. Nach 1968 kam aber das endgültige Aus für die beiden. Sie durften weder reisen noch Bücher publizieren, beziehungsweise öffentlich tätig sein. Sie durften nur leben. Als ich nach fast 3 Stunden das Wiener Domizil Miroslav Sigmunds verließ, wusste ich, ich bin einer lebendigen Legende begegnet.
Anfang Juni ist im Prager Vitalis Verlag ein Buch erschienen, das gerade aus einer sehr persönlichen Perspektive heraus einen Beitrag zur allgemeinen Diskussion über das tschechisch-deutsche Verhältnis leisten kann. Das Buch, von dem die Rede ist, heißt Bergersdorf. Seine Autorin heißt Herma Kennel. Gerald Schubert hat mit ihr gesprochen und zu Bergersdorf den folgenden Kultursalon gestaltet.
Aufs Konkrete kommen in den öffentlichen Debatten über die tschechisch-deutschen Beziehungen ohnehin häufig zu kurz. Von vergangenem Unrecht geprägt, von gegenwärtigen Interessen geleitet, aber auch von optimistischen Aussichten auf eine gemeinsame europäische Zukunft getrieben, haben diese Debatten allzu oft eines gemeinsam. Sie verführen zur Verallgemeinerung, zur Suche nach einem gemeinsamen Nenner, nach gemeinsamen Bewertungen der Geschichte, nach gemeinsamen Zielen. In der Politik ist genau das auch wesentlich. Die Literatur jedoch kann es sich leisten, den Einzelfall unter die Lupe zu nehmen, ohne ihn damit automatisch aus dem größeren Zusammenhang zu reißen. Herma Kennel isoliert in ihrem Roman Bergersdorf zwar Zeit und Ort, gleichzeitig fügt sie damit aber der tschechisch-deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, der Geschichte von Besatzung, Tyrannei und Vertreibung, in ihrer Gesamtheit einen neuen Mosaikstein hinzu. Die Autorin blickt dabei ganz konkret auf ein Dorf in der böhmischen, früher überwiegend deutschsprachigen Iglauer Sprachinsel, auf Bergersdorf nämlich, und auf die dortigen Geschehnisse in der Zeit von 1939 bis 1945. Dass ausgerechnet Bergersdorf zum Gegenstand ihrer Betrachtungen wurde, ist kein Zufall. Der Großvater ihres Mannes war dort Bürgermeister. Um mehr über das als Tatsachenroman bezeichnete Buch und seine Entstehungsgeschichte zu erfahren, hat Radio Prag mit Herma Kennel das folgende Gespräch geführt. Frau Kennel, erzählen Sie mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern die Geschichte dieses Buches. Woraus hat sich denn die Idee entwickelt, dieses Buch zu schreiben, und worum geht es in den Grundzügen?
Ich war zum ersten Mal in der Tschechischen Republik im August 1996. Meine Schwiegermutter stammt aus einem Ort im Landkreis Iglau und sie wollte wieder in die alte Heimat fahren. Und wir sind mit ihr für einen Tag in die ehemalige Iglauer Sprachinsel gefahren. Und ich habe dann am nächsten Tag mir überlegt, dass ich darüber eine Geschichte schreiben könnte, über die Deutschen, die damals in der Iglauer Sprachinsel gelebt haben. Über das Dorf, in dem sie geboren ist, in dem sie aufgewachsen ist. Ich wollte die Geschichte ihrer Familie schildern, die Geschichte ihres Vaters, der Bürgermeister dieses Dorfes war. Es ist das Dorf Bergersdorf, heute Kamena. Und ich habe dann auch recht bald mit den Recherchen begonnen. Ich habe Zeitzeugen besucht. Ich war im Bundesarchiv Berlin, im Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, habe den mährischen Grenzboden aus 1938 bis 1942 eingesehen. Ich war auch später in anderen Archiven, um darüber so viel wie möglich zu erfahren.
Sie haben gesagt, dass Sie 1996 mit Ihrer Schwiegermutter zum ersten Mal in der Tschechischen Republik waren. Was war denn das für Sie am Anfang für ein Gefühl, sich plötzlich so intensiv mit dieser Thematik von Besatzung und Vertreibung auseinanderzusetzen in einem Gebiet, in dem Sie sich zumindest geografisch und auch sprachlich eigentlich noch gar nicht so gut zurechtgefunden haben? War das etwas, was Ihnen Schwierigkeiten bereitet hat? Oder war das umgekehrt vielleicht auch etwas, was für Ihren schriftstellerischen Anspruch gar nicht so schlecht war, weil Sie weitgehend unbelastet von Vorurteilen waren und die Dinge von der Pike auf recherchieren mussten?
Ja, ich konnte ganz frei und unbelastet an die Sache herangehen. Ich stamme aus der Pfalz und aus Rheinland-Pfalz an der französischen Grenze. Und es hat mich auch gereizt, gerade weil ich nichts darüber wusste, habe ich es als Herausforderung empfunden, mich damit zu befassen und auseinanderzusetzen. Ich wollte so viel wie möglich erfahren. Dass ich so viel erfahren würde, hatte ich nicht gedacht. Also ich hatte auch nicht, ich hatte nicht gewusst, was mich erwarten wird. Dass es so ein großes und umfangreiches Thema werden würde, das war mir auch nicht bewusst und vielleicht war es auch ganz gut so.
Dennoch, ein Buch muss einen Anfang und ein Ende haben. Ihr Buch hat ungefähr 350 Seiten. Wie ist denn der zeitliche Rahmen, in dem die Handlung dieses Buches sich entwickelt? Und können Sie ungefähr ein bisschen die Struktur darstellen, wie Sie das Ganze aufgebaut haben?
Mein Buch beginnt mit dem März 1939 und endet im Mai 1945. Konkret beginne ich mit dem 13. März 1939, als Provokationen der volksdeutschen Mannschaft gegen die tschechische Bevölkerung stattgefunden haben. Ich schildere dann den Einmarsch, den Jubel der meisten Volksdeutschen über die Anführungszeichen Befreiung, Anführungszeichen Ende. Und ich schildere, was in diesem Dorf passiert ist, auch in der nahegelegenen Kreisstadt Iglau, heute Jihlava. Attentatsvorhaben auf Adolf Hitler, der am 16. und 17. März 1939 nach Iglau kommen sollte. Das Attentatsvorhaben, das verraten worden ist. Ich schildere den Brand der Synagoge Ende März 1939 und die Verhaftung des tschechischen Müllers durch die Gestapo 1941. Ich schildere Gottlob Berger, der Chef des SS-Hauptamtes Berlin, der zu Besuch kommt und sein Bergersdorf zu seinem Dorf erklärt. Und auch die Beziehungen zwischen Gottlob Berger und dem Bürgermeister und auch die Gespräche, die zum Teil fiktiv sind, aber die so gewesen sein hätten können. Und ich schildere auch, wie er 1943 eben Bergersdorf zum SS-Dorf erklärt und dann im Verlauf des Krieges verfinstert sich die Szenerie. Die jungen Männer fallen. Was ich am Anfang schildere, die Bergersdorfer oder überhaupt die Volksdeutschen, ehemals Volksdeutschen, sind enttäuscht über die Reichsdeutschen, die gute Positionen einnehmen und sie selbst nicht für, sie fühlen sich nicht vollgenommen, nicht für ernst genommen von den Reichsdeutschen. Und mein Buch, es verfinstert sich, wie gesagt, im Verlauf des Krieges und zum Schluss wendet sich das Blatt und die Lichtseiten der einen werden dann zu Schattenseiten der anderen Seite. Es endet mit den Gräueltaten von Mitgliedern einiger revolutionärer Garden gegenüber den Deutschen.
Als Sie Ihre Recherchen unternommen haben, Sie haben schon gesagt, Sie haben da teilweise in Archiven und Bibliotheken geforscht, aber Sie haben auch Zeitzeugen befragt. Ich wollte Sie fragen, ob Ihnen im Umgang mit Zeitzeugen oder im Umgang mit anderen Menschen, die sich heute dazu geäußert haben, besonderes Interesse entgegengekommen ist oder manchmal vielleicht auch besondere Ablehnung. Welchen Zugang haben Ihrer Meinung nach die Leute heute zu dem Thema? Ist das eher so, dass Sie nicht in der Vergangenheit rühren wollen oder ist es umgekehrt so, dass Sie ganz froh sind, dass endlich mal jemand fragt?
Das ganze Spektrum war vorhanden. Die meisten waren sehr froh, dass jemand sich mit Bergersdorf befasst, mit der damaligen Zeit, haben auch sehr gerne erzählt, bereitwillig erzählt. Andere waren sehr vorsichtig und haben nur das Positive erzählt. Also unter den Nazis war alles gut, aber hinterher war es schlecht. Zitat Ende. Und das hat mich sehr erschüttert, dass ja auch einige heute noch dieser Ansicht sind. Man kann auch nicht mit ihnen diskutieren. Und das andere, und dann war noch ein Extrem, dass einige, sobald ich kritische Fragen gestellt hatte, zum Nationalsozialismus, dann haben sie sich abgewendet oder sie haben gesagt, ich gehörte zur, Zitat, umerzogenen Generation, Zitat Ende, bei denen 20 Jahre Propaganda von der falschen Seite auch bei mir ihre Spuren hinterlassen haben.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Buch. Dankeschön. Und danke, dass Sie bei uns zu Gast gewesen sind.
Danke.
Der Roman Bergersdorf beschreibt Gräueltaten von beiden Seiten, deutsche Tyrannei ebenso wie anschließende Gewalt an Deutschen. Gewidmet ist es, wie es eingangs heißt, allen unschuldigen Opfern politischer Gewalt in Böhmen und Mähren. Ihr Buch, so die Autorin, solle ein Beitrag sein zur Versöhnung von Tschechen und Deutschen. Für alle Interessierten nochmals die bibliografischen Angaben. Hermann Kennel, Bergersdorf, erschienen 2003 im Vitalis Verlag, Prag.
Mit dem Kultursalon von und mit Gerald Schubert ist diese Sendung beendet. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30